Berlin.
Eine Frage bleibt noch. Du bist ja mit der deutschen Nationalmannschaft der Weltmeister geworden. Nimm mich mal mit, wie war das für dich?
War verrückt. War wirklich ein verrückter Ritt, weil wir auch schon relativ schnell gemerkt haben, wie gut wir als Mannschaft sind. Ja, und du hast einfach gemerkt, auf einmal wird dir so viel Aufmerksamkeit gegeben. Und allen von uns und dem Sport allgemein, Leute sind so happy, so viele Leute haben angeschrieben, wie stolz sie das selber gemacht hat, dass sie Teil dieser Basketballszene sind. Das war ein krasser Moment.
Berlin.
Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus
Berlin.
Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in
Berlin.
Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und
Berlin. Die Hauptstadt der Welt.
Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Heute zu Gast Nils Giffey. Nils Giffey ist Profi-Basketballer, aktueller Spieler bei Bayern München. Der war Kapitän bei Alba Berlin, also ist ein Berliner Junge und ist dieses Jahr auch Weltmeister geworden. Schön, dass du da bist.
Hi, danke dir. Danke für die Einladung.
Ja, ich meine, du warst ja wahrscheinlich, wie war denn das jetzt so nach der WM? Also war es gefühlt, irgendwie bist du da die ganzen Talkshows hoch und runter gegangen und irgendwie im ARD Sportstudio und so weiter. Also war das dann nach der WM erstmal so ein krasser Marathon oder ist es eigentlich so Daily Business bei dir als aktiver Profispieler?
Nee, danach war es schon deutlich aktiver als normalerweise. So, wir hatten eine Woche zwischen dem Sieg und dem Zeitpunkt, wo wir auch wieder im Team dann einsteigen mussten. Und diese Woche war schon total durchgetaktet. Also sowohl sich mit dem Team nochmal treffen, um zu feiern, um das Ganze auch ein bisschen zu genießen, viele Termine wahrgenommen, was ja auch irgendwie schön ist, den Basketball so ein bisschen zu promoten und auch uns als Mannschaft zu feiern und auch feiern zu lassen an dem Zeitpunkt. Aber es war einiges los in der Woche.
Aber habt ihr dann auch gesammelt, quasi in der WM-Konstellation, irgendwie richtig die Korken knallen lassen? Also so wie so eine Hangover-Party, wo das dann ja so ein Tiger mit im Zimmer ist und sowas am frühen Morgen?
Es war schon eine wirklich gute Party. Allerdings ist das immer so ein bisschen das Ernüchternde, finde ich, bei solchen Momenten, dass du relativ schnell wieder dann in die einzelnen Realitäten zurückkommst. Also man hatte den Abend in Manila zusammen, wo wir gefeiert haben. Du hast einen relativ langen Flug. Weißt du, da sind Leute auch nicht durstig geblieben. Und dann eine richtig, richtig geile so eine Willkommensfeier in Frankfurt mit den Fans in Frankfurt beim Ingdieber Gebäude, das war schon was sehr Besonderes. Aber das sind dann so, ja, 48 Stunden danach. Und dann verstreut sich auch wieder eigentlich alles.
Man muss wahrscheinlich einfach dann auch wieder funktionieren, ne? So, wenn du so bestehende Verträge hast und keine Ahnung, dann wird halt wieder von dir Leistung gebracht und verlangt. Und du, ja, keine Ahnung, schön. Wie so eine, aber ich meine, das kann man wahrscheinlich gar nicht greifen, so, ne? Ich als Außenstehender, das ist so, ja, die Deutschen sind Weltmeister geworden, aber was das für den einzelnen Athleten bedeutet, ja, der im Kinderzimmer hat sich da, keine Ahnung, Michael Jordan Poster angehimmelt und für den war Basketball immer alles und auf einmal ist dieses eine große Ziel irgendwie dann und ja, und dann geht's weiter, ne?
Auf jeden Fall, es geht relativ schnell und vor allem die nächsten Aufgaben warten auf dich. Und in so einem Moment hast du dann halt eine Woche, um das ein bisschen zu verarbeiten, um auch wieder runterzukommen. Du musst mit deinem Körper ein bisschen arbeiten und auch einen Sommer wie den da wegstecken und trotzdem dir mal irgendwie die Zeit lassen, um richtig zu feiern. Es war ganz schöner Drahtseilakt.
Ich hatte in meiner Podcast-Karriere den einen oder anderen Olympiasieger oder Olympiasiegerin mal gehabt, so aus verschiedensten Sportarten. Und die haben berichtet, dass sie dann in so eine Art, ja, Loch gefallen sind, so, ne, weil, okay, Olympiasieg, was kommt jetzt noch, so, ne? Und bei ihr habt ihr, oder du hast, glaube ich, das Glück, dass du ja dann irgendwie nicht so wie in anderen Sportarten, die so underrated sind und die, wo sie sich allein durch Sponsoren irgendwie über Wasser halten und vielleicht auch dann wirklich nicht mehr wissen, was sie machen. Du bist ja aktiv noch Profisportler, kannst davon wahrscheinlich ganz gut leben und ist vielleicht nochmal ein anderer Schnack als bei solchen Randsportarten, ne?
Ja, stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen. Auch du fällst dann auch wieder zurück in so ein Team und ich kann mir vorstellen, dass das einen großen Unterschied macht zu den Einzelsportlern, die wirklich ja teilweise dann 4 Jahre auf so einen Moment zugearbeitet haben, dann das, weiß nicht, erreicht haben, nicht erreicht haben, auf einmal entsteht dann eine Leere, wo wir als Teamsportler trotzdem immer noch so eine Gruppe haben, zu der man zurückkehrt, ein Gruppengefüge, vor allem so ein Lockerroom, wo man sich einfach sehr wieder schnell wieder wohlfühlt.
Ja, aber jetzt mal eine ganz bescheidene Frage, wie schmeckt dir München so als Berliner?
Ist schön, ist überraschend schön. Also ich glaube, gerade mit dem Programm, das wir so fahren, 2 bis 3 Spiele, hast du hier die Möglichkeit, relativ schnell mal ins Grüne zu kommen, relativ schnell runterzufahren, hast hier den englischen Garten mitten in der Stadt. Wir haben uns hier vor dem Interview schon kurz über Hunde unterhalten und da bin ich halt auch oft mit meinem Hund unterwegs und es ist eine schöne Stadt. Ist eine schöne Stadt. Ganz anders. Ganz, ganz anders, viel kleiner, aber ist trotzdem nett.
Na gut, wir werden uns ja auch so ein bisschen über Berlin heute unterhalten. Aber ja, dann lass mich noch mal kurz erstmal wissen, was gefällt dir denn an Berlin, an deiner Heimatstadt?
Was gefällt mir an Berlin? Schon große Liebe für Berlin, besonders diese Stadtstruktur, die du so selten in anderen Städten findest, dadurch, dass du mal 2 Zentren hattest, Mauer gefallen ist, dann irgendwie diese endlose Innenstadt ineinander gewachsen ist, du so viele Kiezstrukturen hast. Ich glaube, das liebe ich an Berlin, diese Struktur der Stadt, dass es sehr viel City gibt, ohne dass du einen Kern hast und eigentlich immer dieses Bewusstsein hast, okay, hier, diese Person kommt aus dem Kiez, kennt sich vielleicht in dieser Ecke gar nicht aus, gibt so viele Möglichkeiten, gut zu essen, sehr viel Kultur, sehr viel Historie. Ist eigentlich nicht die schönste Stadt. Ist keine hübsche Stadt. Aber wenn man mal woanders gewohnt hat, freut man sich eigentlich jedes Mal, wenn man da ist und so diese Atmosphäre spürt.
Ist das für dich ein besonderes Gefühl? Jedenfalls ist das für mich, wenn ich den Fernsehturm irgendwie sehe. So, egal, ob es ein Flugzeug ist oder von der Autobahn irgendwo ankommst, du siehst das hohe spitze Ding da und du weißt, ja, okay, Heimat, in Anführungsstrichen, für mich ist ja keine Heimat, ich komme ja nicht von hier, aber ist irgendwie nahe.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin in Prenzlauer, also ich bin Mitte aufgewachsen, dann nach Prenzlauer Berg, Pankow, genau die Grenze gezogen. Also Fernsehturm war immer ein Element irgendwo am Horizont, das stimmt.
Ja. Okay. Und ich meine, ich bin jetzt seit 12 Jahren hier und vorher fand ich alles irgendwie, okay, ich musste mir erstmal warm werden mit Berlin, dann fand ich alles geil und jetzt ist mittlerweile so, es verwäscht sich so langsam, es wird zur Normalität und wie ist das für dich? Also, was magst du nicht an Berlin?
Ich glaube, wenn man älter wird, verstehen, dass einige Sachen, die man früher so genossen hat, diese Freiheit, dass du 1000 verrückte Leute auf der Straße siehst und das irgendwie unterhaltsam, witzig findest, das kann einem manchmal ein bisschen auf den Senkel gehen. Dass es so unglaublich unstrukturiert manchmal ist und du irgendwie diese Verrücktheit der Stadt schon abpuffern musst zu einem gewissen Grad. Das ist irgendwie manchmal so unglaublich unterhaltsam, ist schon witzig. Aber man sieht schon ein paar verlorene Seelen auch in Berlin und das tut manchmal weh.
Ich wohne hier in der Nähe vom Ostkreuz und hier sind auf jeden Fall einige verlorene Seelen unterwegs. Okay. Du hast gesagt, du bist in Mitte aufgewachsen, dann Pankow, und dann jetzt, wo hast du zuletzt in Berlin gelebt?
Zwischen Prenzlauer Berg und Mitte, in der Nähe Kastanienallee, in der Nähe Sozierungskirche ist der Kiez.
Ja, finde ich mit den geilsten Kiez, also den schönsten, also das ist auch da, wo ich eigentlich gerne leben wollen würde.
Ja, ist auch schön. Ist auch sehr, sehr schön, finde ich auch. Du hast trotzdem viele Parks um dich herum. Da bist super angebunden und hast trotzdem noch so diese Kiezstrukturen.
Wenn wir schon mal auf der Ecke sind, vielleicht kannst du jetzt mal meine nächste Frage beantworten, und zwar deine Lieblingsrestaurants in Berlin.
Lieblingsrestaurants. Mein absolutes Lieblingsrestaurant hat, glaube ich, gerade zugemacht, Lodl und Stein in Kreuzberg. Das war wirklich, das war so ein bisschen High Cuisine, mehrere Gänge, aber so gut, so angenehm. Ich weiß nicht, richtig gute Atmosphäre dort gewesen. Die haben noch ein weiteres Restaurant direkt am Senefeld oder Rosa-Luxemburg-Platz. Ich glaube, Remi heißt das. Von der Location gefällt mir Katz Orange sehr gut. Das ist immer schön, wenn man Leute da hat, die zu Besuch da sind. Das Katz Orange finde ich ein sehr schöner Ort. Ist in so einem Hinterhof gelegen. In Mitte, in der, ich glaube, das ist ungefähr 5 Minuten Fußweg vom Rosenthaler Platz.
Okay, Katz Orange, ja. Dann haben wir das Ödel-Dödel da in Kreuzberg.
Lödel und Stein, Lödel und Stein. Skandinavischer Name.
Ja, Lödel und Stein. Das hat zu, okay, da können wir mal an der Scheibe klopfen gehen. Dann Rosa-Luxemburg-Platz, das andere. Dann das. Und hast du noch ein, zwei oder wollen wir zur nächsten Frage weiterhüpfen?
Ich bin am überlegen.
Dass du vorhin was vom Döner erzählt.
Ja, stimmt. Klassischer Döner war immer Eberswalder Straße, hieß der Alibaba, glaube ich.
Ja, Alibaba ist der beste.
Klassiker.
Ja.
Und dann, da komme ich nicht auf den Namen, im Wedding, wo alles wirklich hausgemacht war, hausgemachtes Brot, hausgemachter Spieß, hausgemachte Soßen.
Gut, also als Profisportler und auch damals, was hatte Alkohol für einen Stellenwert in deinem Leben bis jetzt?
Nicht so groß. Man ist trotzdem ab und zu mal feiern gegangen und hat es besonders nach Siegen genossen, auch mit dem Team wegzugehen.
Wo ist man da so hingegangen?
Kitty Cheng Bar war auch relativ nah bei mir. In der Selbenstraße gab es einen Israeli, da konnte man ein bisschen was essen, aber ist auch mal umgeschlagen. Yams hieß es, glaube ich. Aber es gibt so viele schöne Rooftop-Bars. Die ganzen Amano-Ketten haben ja immer gute Bars. Ich konnte nie so richtig in die Elektro-Szene reinspringen, weil
mit Hip-Hop bist du großgezogen als Basketballer oder was?
Ja, das einmal und plus, wenn du bis 6 oder 5 Uhr morgens irgendwie feiern willst, das ist nicht mehr machbar.
Ja, nee, mit Elektro bin ich auch nie so warm geworden. Das war auch eher so in die Hip-Hop-Richtung. Ich habe das Gefühl, man wird ein bisschen belächelt dafür in Berlin, bei den ganzen Elektro-Freaks, aber was soll's, ne?
Gerne mal im Sommer. Weißt du, gerne im Sommer, wenn du draußen sein kannst. Da gibt's in Berlin ja auch genügend Venues, aber ich sehe es nicht im Winter. Ich sehe es einfach nicht im Winter.
Ja. Okay, aber war es denn so, wenn du da als Mannschaft oder irgendwie nach Siegen oder so hingegangen seid, habt ihr dann die Bar für euch gemietet oder war das schon so, hey, ihr seid da im ganz normalen Trubel reingekommen und Leute haben euch dann erkannt als Mannschaft?
Das war eigentlich das Schöne an Berlin, dass man so viele Möglichkeiten hatte und B, eigentlich auch immer relativ privat unterwegs war, relativ schnell untergetaucht ist und selbst wenn Leute einen erkannt haben, eigentlich immer relativ positiv in Ruhe gelassen hat, mal Hallo gesagt hat, aber es gab nie diese riesen Fandom wie in anderen Ländern, was eigentlich auch sehr angenehm ist.
Ich stelle mir das gerade so vor, also ich weiß ja nicht, wie euch da draußen geht, ja, aber dann sitzt ihr in der Bar irgendwo in der Mitte und auf einmal kommt da so eine Horde über 2 Meter Männer rein. Man denkt, glaube ich, schon, dass das keine, also man könnte, glaube ich, euch schon zuordnen.
Ja, das geht dann doch schon relativ schnell. Okay. Also, ja. Wenn man dann doch in der, vom Auftreten, vielleicht von der Sneakerwahl dann relativ schnell zuordnen kann, wer das ist.
Ja, der da mit Schuhgröße 49, der hätte gerne einen Doppelten.
Richtig.
Okay. Wo sind denn deine Lieblingsbasketballplätze in Berlin, wo du früher so gezockt hast?
Früher Friedrichshain. In Friedrichshain habe ich viel gespielt. Hinter der Schule am Senefelder Platz. Da gibt es zwei, drei Courts, die parallel laufen, wo man gut spielen konnte. Mittlerweile hat Alba im Friedrich-Lüsian-Sportpark überdacht was Schönes aufgebaut.
Ja, das da beim Ding hier, auch Eberswalder die Ecke da, ne?
Genau.
Ja, das Ding ist heftig.
Ja, das ist richtig, richtig groß geworden. Ich glaube, so für Kids jetzt ist es perfekt. Überdacht. Gute Ringe. Was nicht immer das Einfachste war zu finden.
Ja, vor allem gute Netze, ne? Ich weiß nicht, wie magst du diese fetten Eisennetze?
Stimmt, das war ein Problem. Das war ein Problem früher. Aber es hat dann vielleicht auch besser gemacht.
Deine Lieblingsplätze in Berlin, so, wenn du jetzt denkst, so Mensch, das ist für mich Berlin, das ist meine Stadt, an den Plätzen bin ich gerne, außer im Bett.
Eberswalder Straße, diese Ecke, die ist irgendwie schon besonders. Ich mag den Helmholtzplatz sehr, ich mag Friedrichshain sehr, Volkspark Friedrichshain. Ich bin halt schon echt, so wie du mitbekommst, schon echt irgendwie konzentriert auf eine Ecke gerade.
Ja, ist in Ordnung, ist ja genau meine Ecke, ja.
Ansonsten finde ich das Tolle an Berlin, so die Möglichkeiten, so viele Seen um sich zu haben, die Spree, sobald man runter in Richtung Köpenick geht, am gesamten Kanal, wenn man da am Boot mietet oder einfach am Kanal sitzt, und das sind super schöne Ecken, ja.
Was ich ja immer so in Berlin mitkriege, also ich fahre ja noch relativ viel S-Bahn und da kann man stellenweise, glaube ich, auch einen Hollywood-Streifen drehen, was da so abgeht in den S-Bahnen oder so. Hast du irgendwie eine krasse Berlin-Geschichte für mich? Vielleicht eine mega witzige und eine richtig räudige?
Richtig räudige ist. ich glaube, früher, als wir, ich sag mal, in der U16, U18, in diesen Zeiten Basketball gespielt haben, sind wir täglich über eine S-Bahn gefahren. Da muss eigentlich immer alles Gutes passiert sein. Wir haben einen Geburtstag in der S-Bahn gefeiert. Das war auch nicht schlecht. Ich glaube, zu zehnt. Ja. Zu zehnt ein Abteil abgeriegelt und haben uns dann in die Ringbahn gesetzt. Und da habe ich wirklich Plakate mitgenommen. Plakate für den designt und dann das kann ja nicht irgendwie über 20 gewesen sein, man muss irgendwie 17 gewesen sein, haben wir wirklich da in der Ringbahn einen Geburtstag gefeiert.
Inspiration für viele da draußen, glaube ich. Und dann, wenn Leute einsteigen wollten, habt ihr denen irgendwie, keine Ahnung, signalisiert, hey, hier, lieber nicht.
Wir haben unser Abteil schon sehr, okay, sehr gut abgegrenzt.
Ja, das ist eine gute Story auf jeden Fall. Na gut. Ich würde sagen, Berlin-Style machen wir jetzt einfach mal einen Haken hinter. Jetzt kommen wir mal zu deiner Vita Basketball. Im Vorgespräch meintest du schon, mit 8 hast du angefangen, Basketball zu spielen, ne? Genau, und weil du kein Fußball konntest.
Ich war im Fußball, war ich im Tor und war kein guter Torwart. Und da hat sich das Talent dann irgendwie ein bisschen eingestellt, was Fußball anging, und Meine Eltern haben gesehen, okay, der Spaß war nicht so groß beim Fußball. Trotzdem wäre es schön, in einem Teamsport was zu machen. Ich habe vorher ein bisschen geschwommen. Und dann sind wir relativ schnell Richtung Basketball. Das war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Ich bin, glaube ich, immer in Richtung Alexanderplatz dann mit der Straßenbahn gefahren, und dort in der Nähe war eine alte Halle. Da war ein Verein, habe angefangen, dort Basketball zu spielen.
Und würdest du dich als Talent bezeichnen oder als Fleißtalent? Also Naturtalent oder Fleißtalent?
Aber zu der Zeit ist jeder, der dann irgendwie weitergekommen ist, war talentiert oder war athletisch und hatte irgendwas, was irgendwie für sich gesprochen hat. Ne? Gute Hand-Augen-Koordination, so, das sind schon Sachen, die auf jeden Fall, die man braucht, um zu einem gewissen Level zu kommen. Und dann kommen irgendwann immer mehr andere Attribute dazu, glaube ich, wie engagiert man ist, wie gut man mit Kritik umgehen kann, wie gut man auch irgendwie Coach, wie schnell man einem Coach zuhören kann und Sachen umsetzen kann, wie kreativ man auch ist. Und ob man Bock da hat.
Die Antwort hätte ich jetzt nicht so erwartet. Klar. Irgendwie macht es halt total Sinn, dass, ich meine, wenn ich das in Agenturstrukturen, also jetzt, ne, wir haben eine kleine Marketingagentur, wo man dann man als Coach sozusagen seinen Leuten versucht, was mitzugeben, hey, lass uns in die Richtung gehen und lass uns das jetzt so umsetzen, dann war das natürlich auch, dass die Leute dann auch aktiv mitdenken und versuchen, das zu verstehen und irgendwie Teamplayer sind, ne, und irgendwie geht's ja in die Richtung, was du gerade meintest. Also wie engagiert man ist, mitdenken und es umsetzen können. Okay, und ja, so was warst du denn so, dass du dafür Feuer und Flamme warst fürs Basketball, oder war es okay, meine Eltern zahlen da jetzt hier einen Mitgliedsbeitrag für mich und es ist halt so, ich gehe da jetzt halt hin, oder war es so richtig dein Ding?
Nee, ich war da wirklich von Tag 1 ziemlich heiß drauf. Hatte eine gute Truppe dort, hatte meinen Spaß, hab irgendwie dadurch auch Selbstbewusstsein aufgebaut. Ich glaube, das ist für Kinder sehr wichtig, mit Sport durch, wie soll ich sagen, ja, positive Konfrontationen auch, um ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen. Das war bei mir auf jeden Fall die Situation und der Fall. Und habe mich da in dieser Basketball-Szene auch mit Hip-Hop, mit den Klamotten super wohl gefühlt, weil es ja wirklich mehr als nur der Sport war, sondern so eine kleine Welt, in die man dann eingestiegen ist.
Wie ist denn das so? Also ich meine, viele, die jetzt zuhören, viele Kids da draußen, die haben natürlich wahrscheinlich den Wunsch, wollen Profi-Basketballer werden und fragen sich so, ja, okay, welche Schritte sollte ich dann gehen oder welche Schritte werden relativ optimal, um einen guten Einstieg in irgendeine professionelle Richtung zu bekommen? Was würdest du ihnen an die Hand geben?
Ich glaube, jeder hat verschiedene Talentsprünge und nicht jeder, der mit 14 super talentiert ist, wird irgendwo dann später ankommen. Das bedeutet aber auch, dass die Leute, die 14 sind und vielleicht ja noch gar nicht so gut sind, noch später einen Sprung machen können. Ich glaube, das Wichtige dafür ist, dass du dich in eine Situation bringst, wo du spielst, wo du das Spiel spielst, dass du aktiv wirst, nicht nur besonders in dem Alter auf der Bank sitzt und ja, also schon früh in eine kleinere Rolle geführt wirst. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. So eine Rollen kommen dann mehr zum Tragen, wenn man 18, 19, 20, 21 ist. Dass man auch schon weiß, okay, wo sind denn eigentlich meine Stärken, meine Schwächen, so was für eine Rolle kann ich in so einem Team annehmen. Ansonsten gute Leute um sich herum bringen, gute Coaches um sich herum bringen. Ich hatte immer das Glück, extrem gute Coaches zu haben. Bin immer zu den Teams gegangen, wo wirklich unglaublich gute Trainer da waren, von denen man viel gelernt hat, vielleicht auch Sachen gelernt hat, die man noch gar nicht umsetzen konnte. Und dann 2, 3 Jahre später hat es erst geklickt. Competition ist, glaube ich, ein riesen Punkt, besonders in der Jugend, dass du keine Angst hast vor, was ich vorher so ein bisschen als positiven Konflikt meinte, dass man sich eigentlich immer misst, das Messen. Ich glaube, durchs Messen wird man besser. Und man einfach dabei bleiben, Spaß haben. Jetzt 5, 7, 8 Sachen.
Ja, aber es ist natürlich, ich glaube, vor allen Dingen für ich kann mir vorstellen, dass für Junge diese Tipps nicht so sehr greifbar sind, weil das ist schon ziemlich aus einer Erwachsenensicht gesprochen, so, ne? Man könnte jetzt natürlich sagen, hey, keine Ahnung, üb schön dribbeln mit der linken Hand, ne? Und sei jetzt nicht der nächste N1-Typ und mach nur, keine Ahnung, 360s beim Korbleger, sondern krieg die ABCs mal mit, aber.
Stimmt, das oder? Ja, aus der Situation, uff.
Naja, wahrscheinlich geht's gar nicht anders.
Hör auf deinen Coach, weil der wird wahrscheinlich dir so eine Tipps dann auch geben. Wenn man später älter wird, habe ich dann doch auch ein paar Sportbücher, sportspezifische Bücher gelesen und ein Quote von wie heißt der schwedische Fußballer Ibrahimovic,
ja.
Ibrahimovic. Listen but don't listen. Es ist so ein gutes Quote, finde ich.
Übersetzt heißt das, was bedeutet für dich?
Hör zu, nimm die Sachen auf und mach am Ende deine eigene Entscheidung. Weil ja, man doch irgendwie am Ende für das, was am Ende bei rauskommt, dann selber verantwortlich ist. Aber man muss trotzdem, finde ich, wenn man in einer Situation ist, wo man gecoacht wird, wo man eine erfahrene Person hat, die einem etwas mitgibt, trotzdem zuhören und das zumindest aufnehmen.
Und ja, dann, wir können ja vielleicht mal auf dem Zeitstrahl so einen kleinen Sprung machen. Was würdest du sagen, so war die nächste große Etappe für dich im Basketball?
Ja, dann habe ich eine ganze Zeit lang einfach gespielt. aus guter Freude, und irgendwann hat man gemerkt, okay, man ist talentiert, man wird aus den Teams in Berlin rekrutiert, bin zu Alba gegangen, hab dort in der U19 gespielt, in der Jugend gespielt, hatte dann nach 1-2 Jahren die Chance, so ein bisschen bei den Profis auch reinzuschnuppern, und hab dann die erste Verletzung gehabt, erste Mal so eine Krankheit gehabt, wo man ein halbes Jahr raus war, gemerkt, okay, ich würde doch noch, bevor ich Profibasketball anfange, ganz gerne auch mal aus der Stadt rauskommen und was anderes sehen und eigentlich auch studieren. Und bin dann ans College gegangen in den USA und habe dort 4 Jahre Basketball und Uni kombiniert.
War das easy, dort ans College zu kommen?
Nee, das war ein ganz schöner Prozess.
Weil das war jetzt eine Frage, ich habe nämlich meinen Neffen gefragt, der brennt gerade für Basketball. Vielleicht an dieser Stelle, vielleicht könntest du einmal ganz kurz sagen, liebe Grüße Marlon.
Hi Marlon, was geht?
Genau, der hat jetzt angefangen mit Basketball, ich glaube, ich seit einem Dreivierteljahr dabei. Mein großer Bruder ist auch Basketballfan und ist, glaube ich, so sein Mentor, Coach, Fahrer, alles Mögliche jetzt, ne, zu den Trainingsplätzen und so. Und der hat gefragt, die Frage mit von Marlon, wie hast du es geschafft, dich da quasi im College zu bewerben, angenommen zu werden? Wie sah der Prozess aus? Das hat er gefragt.
Ich glaube, der erste Schritt war, sich mit den amerikanischen Spielern, die hier waren, also die in dem Fall dann bei Alba oder gerade in Berlin waren, zu connecten und die zu fragen, wie schätzt du mich ein? Schätzt du meine Chancen ein, dort einen Studienplatz zu bekommen? Wie schätzt du mein Spiel ein? Passt das in die USA? Das ist ein deutlich, deutlich anderes Spiel als in Europa. Und ich habe ein Video von mir schneiden lassen von einem guten Freund von mir. Und da waren dann halt so Highlight-Clips, die alle natürlich nur die besten Szenen gezeigt haben. Und ich glaube, hier und da haben wir sogar mal auf 1,025 Speed, das ein bisschen hochgeschnitten. Ja. Und das haben wir dann an verschiedene Coaches geschickt. Und irgendwann musstest du halt auch dann netzwerken. Ich bin mit einem Team, das hat, glaube ich, im Herbst angefangen, dann bin ich mit einem Team aus Deutschland, das in die USA gereist ist, dorthin geflogen. Und wir haben zwei Turniere dort vor Ort gespielt, eins in Las Vegas über Weihnachten und eins irgendwo in Ohio. Und da sitzen dann halt wirklich viele Scouts und irgendjemand, wenn du Glück hast, spricht dich an. Und dann ist es so langsam ins Rollen gekommen. Das war eine kleine Uni aus San Diego. Ich habe mit größeren Unis dann auch schon irgendwann gesprochen. Und die erste Uni, die wirklich nach Deutschland gekommen ist und mir zugeschaut hat, war eine Uni aus San Diego.
Und die haben dich dann bei Spielen beobachtet, wie du es machst. Und dann war das nachher die Uni, an der du geendet bist?
Nee, das war nicht die, weil ich dann im Verlauf des Winters, des Frühlings immer mehr Angebote bekommen habe.
Aus den USA.
Genau.
Das war bestimmt so. Yo, listen, but don't listen. Ich hab's euch gesagt.
Also das war. Also wirklich eine verrückte Zeit, weil es halt anders war als jetzt. Du hast kein iPhone. Du hattest, lass mich lügen. Ich glaube, wir hatten noch ein Modem, um irgendwie Internetanschluss zu bekommen. Und du hattest einfach diesen Zugang zu Informationen nicht, den du heute hast. Leute haben dir auf die Mailbox von deinem Haustelefon gesprochen und irgendwann um 3 Uhr nachts geht das Telefon an und irgendjemand aus den USA spricht darauf und du kannst teilweise gar nicht mehr differenzieren, so wer ist das. Meine Eltern haben mäßiges Englisch gesprochen, ich auch. Also war eine spannende Zeit.
Okay. Und dann, für welche hast du dich denn entschieden?
University of Connecticut, UConn. Und die ist 2 Stunden von New York entfernt gewesen. Es hat auch Da habe ich einen Visit gemacht. Es gibt da auch so Systeme, Official Visit, Unofficial Visit. Ist alles sehr, sehr reguliert dort. Im Endeffekt verbringst du 2 Tage dort, die führen dich an der Universität so ein bisschen vor und du spielst vor, du trainierst. die sehen dich mal in Live und Action. Und haben mir dann vor Ort dort ein Angebot gemacht. Und auch ein Angebot, wo, ja, wo ich sag mal, mit
also die ja. Da verdient man dann schon Geld dann, oder was? Das Angebot meinst du, oder?
Nein, nein, du kriegst ein Scholarship, was aber, ja, amerikanische Universitäten sind da schon relativ teuer.
Mhm. Ja, ich habe gehört, dass man dafür echt viel Kohle zahlen muss. Viele nehmen sich dafür irgendwie so einen Kredit auf, einen Loan, ne? Um dann da studieren zu können.
Das sind was hast du denn so bekommen? So 30 bis ja, mehr als 40.000 im Jahr. Und ja, dafür hat man sich dann qualifiziert.
Und ja, wie war das für dich, also so in so einer ja amerikanischen auf dem College zu sein, wo keine Ahnung, die war, also hast du das Gefühl gehabt, die sind alle um Welten besser gewesen so in der ersten Zeit, wo du da warst, oder war das alles so dieses Space Jam Bild, was Michael Jordan gemalt hat und irgendwie am Ende kochen doch alle bloß mit Wasser?
Nee, das Spiel war schneller, alle waren athletischer. Alle haben mehr an sich gedacht, alle haben größeres Skillset, die Hallen waren größer. Es war einfach, es war ein richtiger Schritt nach vorne.
Okay. Und in diesen 4 Jahren, also würdest du sagen, hast du halt einen extrem großen Sprung gemacht dann?
Ja, würde ich schon sagen. Plus du hast so das Selbstbewusstsein bekommen, dich im Ausland zu beweisen. Mein Englisch war danach extrem gut. Ich hatte einen Abschluss in der Tasche. Es waren viele, viele Punkte, die mich einfach ja zuversichtlich gemacht haben, dass das von da an alles relativ gut läuft und diesem deutschen Jugendspieler-Image entflohen.
Ja. Und für dich war da wahrscheinlich wie für den Rest der Welt das große Ziel, irgendwann in die NBA zu kommen. Und kannst du mich mal in diesen Prozess mitnehmen? Also wenn man auf dem College spielt, wie qualifiziert man sich dann dafür nachher? Weil du warst ja auch in den, also in den, wie nennt man das, diese Runden?
Draft.
Ja, Drafts. Genau. Halleluja. Junge, alle werden mich jetzt angucken und denken, Junge, warum weißt du das nicht?
Alles gut.
Mir lag's auf der Zunge.
Die Aufmerksamkeit ist da in den USA halt schon relativ groß. Wenn du an einer größeren Universitäten spielst, sind immer wieder NBA-Scouts vor Ort. Zu dem Zeitpunkt konnte man noch keinen Agenten nehmen, während man in der Universität war. Und wir hatten eigentlich schon immer so NBA-Talente im Team. Und dadurch kamen auch Scouts in die Trainingseinheiten. Man hat dann aber doch relativ schnell gemerkt, okay, wenn du musst so und so viel punkten, um überhaupt in diesem Gespräch teil zu sein. Für mich war es so, dass ich im letzten Jahr da so ein bisschen mit reingerutscht bin. Im letzten Jahr haben wir einen Titel gewonnen. Und dadurch konntest du dich halt auch so ein bisschen in einer ganz bestimmten Rolle qualifizieren. Da hat man einen Agent genommen, wurde nach der Saison für einige Workouts eingeladen und ist dann durch in den USA hin und her geflogen und hat meistens in so 6er-Workouts für die Teams vorgespielt, hatte Gespräche mit dem Coaching-Staff, die einen selbst ein bisschen analysiert haben, kennengelernt haben. Und dann gibt es so ein Zusammenkommen von der gesamten Teams, das ist die Summer League, die findet meistens in Las Vegas statt, aber auch manchmal an anderen Orten. Und dort ist dann nochmal im Sommer ein ganz klar strukturiertes Turnier. Ja, der NBA-Teams, die dann aber jeden Sommer eigentlich einen neuen Kader zusammenschmeißen aus 200 Spielern, die sie in der NBA haben, die sie aber nochmal irgendwie im Sommer sehen wollen, oder denen sie ein bisschen Verantwortung im Sommer geben wollen und halt Spielern, die sich in den Weg in die NBA arbeiten möchten.
Und die werden zum Beispiel, ich habe gelesen, bei dir waren es die Grizzlies, ne? Und wo hast du noch in der Summer League gespielt?
Frage. Das waren das Grizzlies und die Utah Jazz.
Genau, Utah Jazz. Und die sagen dann, Mensch, ja, so wie, hey, ich bestelle da was bei Zalando, ich hätte gerne den Giffey, ich habe 30 Tage Rückgaberecht und dann gucken sie, ob das passt. Und wenn es nicht passt, dann wird auch kein großartiger Vertrag geschlossen und dann kannst du wieder weiter? Oder wie ist das?
Da sind 250 Spieler die sich zeigen wollen. Und es gibt keinen Vertrag, du kriegst da täglich so ein sogenanntes Per Diem, also ja, Lunch Money.
Ja. Hot Dog.
Ja, so ungefähr. Probierst dann in Las Vegas irgendwie gut Mittag zu essen. Und das ist ja auch maximal 2 Wochen ein zweiwöchiger Prozess. Aber dort probieren sich eigentlich alle Leute gut zu zeigen. Das ist eine absolute Ego-Show. Oder du gewinnst nichts, wenn du jemandem anderen irgendwie den Vortritt lässt.
Okay. Warst du eher so, der die anderen den Vortritt gelassen hat? Oder hast du da schon Kante gezeigt, dann auch aus deiner Perspektive?
Nee, ich hab schon alles probiert, auf jeden Fall. Aber du musst das dann irgendwann sagen, so, da sind halt auch, da ist die absolute Creme de la Creme. Und das Talent deines Jahrgangs läuft da rum und die Leute, gegen die du gespielt hast, siehst du dann halt auch teilweise 2, 3 Jahre später in der NBA und denkst dir, okay, hoppla. Und merkst erstmal, wer das dann überhaupt geworden ist. Also ich habe in der Summer League gegen Antetokounmpo gespielt und wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, wer das ist.
Aber er war da wahrscheinlich auch schon eine Kante.
Nee, war relativ skinny. Okay. Aber hat mit super viel Energie gespielt. Super viel Energie.
Krass. Und also hast du quasi ein Memphis und ein Utah Jersey angehabt? Also quasi ein richtiges NBA-Trikot dann? Ja. Hast du noch Fotos von?
Ich habe bestimmt noch ein paar Fotos davon.
Ja.
Ja. Ich habe dann aber, weil man auch zwischenzeitlich die Unterhaltung halt mit den Teams hat, habe ich schon in der Summer League den Vertrag mit Alba unterschrieben, weil man relativ schnell gemerkt hat, okay, hier ist auch kein Weiterkommen und da wird kein Vertrag geschlossen, höchstwahrscheinlich. Und mit dem Agenten haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass man dann nach Europa geht.
Aber das war, ich ja auch da in deine Gefühlsstimmung so einzutauchen, das war so, weiß ich nicht. Ich meine, für wahrscheinlich 99,9% aller Basketballer wäre es der riesengroße Traum, nach bei Alba spielen zu dürfen, ne? Und du hast halt quasi diesen nochmal größeren Lolli einmal im Mund gehabt und scheiße, jetzt muss ich, keine Ahnung, ist das so? Wahrscheinlich, oder?
Es war nicht ganz so, weil ich halt 3 Jahre an der Uni in den USA war und das Thema NBA realistischerweise gar keine Rolle gespielt hat. Und dann im letzten Jahr ich mich einfach nochmal so entwickelt habe, nochmal so einen Sprung gemacht habe und wir auch als Team so gut gespielt haben, dass ich auf einmal in dieser Konversation stattgefunden habe. Und ja, ich bin auch in diesen Sommer gegangen und wusste einfach nicht, was passiert. Das ist relativ verrückt, weil du nicht planen kannst. Du hast keine Ahnung, wo du in 2 Wochen bist. Du hast keine Ahnung, wo dein Geld herkommt. Du bist quasi, ja. Also ich hatte kein Geld. Ein ganz klein bisschen was Erspartes. Und bin dann von Workout zu Workout gefahren oder geflogen und habe einfach probiert, mich da in die Teams reinzuspielen.
Das war aber eigenfinanziert, dieses ganze Reisen da und so.
Ja, das ist durch die Agenturen, mit denen man arbeitet, dann meistens vorfinanziert. Die nehmen so ein gewisses Risiko halt auch an sich und wenn du mehrere Spieler hast, hast du dann meistens das Glück, dass dann bei einem von 20 klappt und 5 gehen noch nach Europa und dann kriegst du den Cut schon wieder zusammen.
Also wie Startups quasi. Ja. Okay, aber es sollte gar nicht irgendwie ne, respektlos klingen oder so. Ne? Ich wusste nicht, wie ich es besser formulieren kann. Ich habe mich nur versucht, so irgendwie so in die Gefühlslage irgendwie hineinzuversetzen. So, ne? Aber klar, Alba, krass. Und dann bist du zurück zu Alba und dann warst du Profi-Basketballer in dem Sinne. Dann ab dem Zeitpunkt so richtig hauptberuflich.
Das war spannend. Auch dieser Schritt wieder zurück in die Heimat war auch erstmal so ein halbes Jahr wieder Eingewöhnungsphase. Ich war trotzdem noch was 22. Du hast dein erstes Geld gemacht. Ich glaube, ich hatte noch keinen Führerschein, sondern so eine Strukturen, die man vielleicht an der Uni hatte, weil die Universitäten in den USA nehmen dir eigentlich alles ab und du musst dich wirklich nur auf dein Studium und auf den Basketball konzentrieren. Und diese ganzen Feinheiten musste man dann langsam erstmal wieder in Deutschland aufarbeiten.
Und vielleicht ist ja die Frage gestattet, aber ich sag mal so, was hat auf dem ersten Monat, was auf deinem Bankkonto nach dem ersten Monat, was stand da drauf bei Alba als jungen Profispieler?
Oh, was war das? Unterer im Monat? Kleiner, ja, fünfstelliger
Betrag. Kleiner fünfstelliger Betrag.
Ja. Und das war schon ein ganz schöner, Unterschied. Ja, ganz schöner Unterschied zu, 4 Jahren wirklich teilweise die Proteinshakes zum Frühstück zu trinken, die man so umsonst bekommen hat.
Und dann auf einmal, ja, krass. Und ja, und dann, aber ich sag mal auch so vom Skillset her warst du ja wahrscheinlich dann auch vielen in Deutschland, also als du wieder da kamst, ja auch irgendwie überlegen. Kann ich mir vorstellen, nach dem, was du also mitgenommen hast von den USA, dass du dann
gegen die Ich hatte eine gute Rolle, die ich auch hier nach Europa übersetzen konnte, sag ich mal. Und bin mit einem riesen Selbstbewusstsein gekommen und hatte trotzdem auch eine riesen Challenge vor mir, weil ich halt zu Alba auch gegangen bin, weil die in der Euroleague gespielt haben. Beste Liga Europas. Und das war genau der Gedankengang, dass wenn man die NBA nicht erreicht, dass der nächste Schritt dann die Euroleague ist. Und das ist aber auch nicht einfach, sich da zu etablieren. Das ist wieder ein anderer Sport. Fast ein anderer Sport. Und so auch eine große Challenge.
Ja. Und dann warst du ja einige Jahre bei Alba, ne? Wie lange warst du insgesamt da? 7 Jahre. Und wann hast du dich zum Kapitän hochgekämpft?
Es war nach 3 Jahren. 3 Jahre, richtig. Die ersten 2 Jahre war ein serbischer Coach da, dann für ein Jahr war ein türkischer Coach da und dann mit dem Wechsel zum spanischen Coach Aito, hieß der, bin ich dann Kapitän geworden.
Ja, und ich meine, es wird ja immer, war jetzt auch schon öfters bei Alba, also wir machen das auch so öfters als Team-Event, wenn wir sagen, hey kommt, lass uns mal alle spontan treffen, dann gehen wir gemeinsam als Team dann dahin zu Alba, ist immer cool. Aber dann, ich meine, gut, das bist du ja dann gewohnt, dass dein Name gerufen wird und Kapitän Nils Giffey, keine Ahnung. Das jagt einen das auch nach Jahren immer noch so ein bisschen so Gänsehaut ein oder ist das nachher so Normalität?
Nee, das war schon immer schön. Das war schon immer schön, weil es mir auch sehr viel bedeutet hat und ich auch so ein bisschen diese Rolle mich auch angezogen hat und ich das wollte. Wir hatten eine ganz neue Mannschaft, die ja völlig neu aufgestellt war und meine Hoffnung war zu dem Zeitpunkt, dass ich halt Leuten helfen kann, auch in Berlin anzukommen, abgesehen vom ganzen Sportlichen, dass man viel als Mannschaft macht, dass man viel viel abseits des Sports unternimmt, dass man sich wirklich gut kennenlernt. Und da hat mir das schon viel geholfen, dass ich einfach aus der Stadt kam, dass man ein bisschen Freundeskreis und dann diesen Basketballkreis auch verbinden konnte. Wir hatten nur immer Halloween-Partys, Silvester-Partys bei mir gefeiert, solche Sachen. Und das verbindet dich als Mannschaft extrem.
So, Jungs, heute Abend ab ins KitKat. Der Kapitän hat gesprochen.
So zum Beispiel.
Ja, genau.
Alle müssen erscheinen.
Okay, und ja, keine Ahnung, was ich noch alles fragen soll. Also ich meine, das ist so krass, kann man gar nicht da reinversetzen, diese Lage. Aber dann ging's. Warum ging's zu Ende bei Alba?
Weil ich das Gefühl hatte, dass der Trainer gehen wird. Das war auch der Fall. Der war relativ alt schon und absolutes Genie und auch so ein bisschen Koryphäe. Hatte sehr, sehr gute Beziehung mit ihm Und wir hatten zweimal hintereinander die deutsche Meisterschaft gewonnen. Das war auch, glaube ich, 8, 9, 10 Jahre nicht der Fall, dass man bei Alba die deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Und wir haben vorher in ein paar Jahre zweitklassig gespielt in Europa, sind dann wieder in die Euroleague gekommen. Ich habe persönlich besser gespielt und bin dann auf die 30 zugegangen und alles hat sich so ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass man auch Angebote aus dem Ausland bekommen hat. Ich war aber in dem Jahr noch unter Vertrag und hatte ein unglaublich interessantes Angebot, was ich dann dadurch nicht wahrnehmen konnte. Und das war der erste Moment, aus Spanien kam es. Und hatte das erste Mal damit so ein bisschen geliebäugelt und habe dann mit meiner Frau darüber gesprochen, ob das für sie auch machbar wäre, nochmal im Ausland einfach ein bisschen was Wilderes anzufangen.
Klar, graue Winter versus Sonnenschein, warum nicht?
Genau, das haben wir dann gemacht und deshalb graue Winter versus Sonnenschein sind wir nach Litauen gegangen.
Litauen, ist da nochmal die doppelte graue Decke da, oder was?
Der Winter war hart, auf jeden Fall. Das war ein verrückter Winter, ja.
Okay. Aber ist das vom Basketballerischen her ein Schritt nach oben her, vom Level, wie die da spielen?
Bei dem Verein ja. Das ist ein richtiger Kultur-Basketball-Kultverein. Wenn man sich so ein bisschen mit dem Land auskennt, dann weiß man, wie viel Basketball dort wert ist.
Das ist auch da, wo Jokic herkommt?
Ne, der ist Serbe.
Ah, der ist Serbe, aber da ist ja auch super verrückt, oder?
Ja, das ist ähnlich.
Und dass die da alle rumhüpfen und irgendwie quasi die ganze Bude einreißen, wenn sie da jubeln?
Es ist schon so. Also die Atmosphäre war unglaublich. Aber es ist auch nach hinten losgegangen. Also es war eine extrem schlechte Saison dort und deshalb ist es auch bei einem Jahr dort geblieben.
Okay, und was war die Erwartungshaltung von denen, dass du da so als Schlüsselspieler, als auch so irgendwie Kapitän gestandener Basketballer hinkommst und so ein bisschen das Team führst? Oder was war dein Auftrag da?
Die Idee war schon, dass ich nicht Führungsspieler bin, aber dass ich auf jeden Fall Verantwortung mit übernehme. Das ist auch ein Verein, in dem man einen Sprung macht und in dem schon in den Jahren vorher Leute wirklich große Sprünge gemacht haben und dann an die ganz großen Vereine gekommen sind, die griechischen, die spanischen Vereine.
Und was glaubst du, woran hat es nachher gelegen, dass es doch nicht geklappt hat für dich dort in der Konstellation?
Ja, einmal so ein bisschen die Umstellung vom Spielstil. Wir hatten, wir waren als Mannschaft auch einfach nicht erfolgreich. Es war ein österreichischer Trainer, den ich gut kannte, der mich dorthin geholt hat. Der wurde nach 2 Monaten gefeuert. Dann kam ein neuer Coach, der hat 2 Monate überlebt. Also innerhalb von einem halben Jahr wurden 2 Coaches gefeuert. Wir haben als Mannschaft nicht zusammengepasst, nicht gut funktioniert. Für mich persönlich, ich habe den ganzen Sommer vorher bei Olympia mitgespielt und hatte so gut wie keine Regenerationszeit. Also es waren viele Sachen, die aufeinander gekommen sind. Und am Ende gibt es halt auch so Jahre, wo du einfach nicht als Sportler funktionierst.
Aber dann bist du nach München, zu den Bayern.
Dann habe ich eine lange Zeit lang war ich ohne Verein. Also Saison für uns geht ja meistens Ende August los und endet im Juni. Im Sommer hast du die Nationalmannschaftsfenster, wo du eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft spielst oder Qualifikationsturniere oder Olympia. Also im Juni haben die mir schon gesagt, dass sie mich in Litauen nicht mehr, weil das mein Vertrag auflösen. Ich hatte einen 2-Jahres-Vertrag dort. Und dann war ich den Sommer erstmal ohne Job.
Kriegt man noch eine Abfindung oder sowas?
In dem Fall war es eine Abfindung, gab es eine Abfindung, ja. Und habe dann die EM gespielt in Deutschland auch. Da waren wir relativ erfolgreich, haben Bronze gewonnen und war eine ähnliche Situation, so wie sie vorhin besprochen haben mit der Weltmeisterschaft. Du gewinnst Bronze, du bist in Berlin, feierst einen Abend lang und kommst am nächsten Tag nach Hause und bist dann aber immer noch arbeitslos und irgendwie muss es losgehen. Und dann hatte ich wirklich, glaube ich, einen Monat lang keinen Job und habe dann für 2 Monate in Spanien unterschrieben und bin dort aus Spanien keinem schlechten, aber eher so mittelklassigen Team, dann im November nach München gegangen.
Hattest du dir zwischenzeitlich schon gedacht, Mensch, habe ich mir jetzt irgendwie meinen guten Stand bei Alba irgendwie einfach verspielt, indem ich irgendwie, keine Ahnung, das Team wechseln wollte, und dann hast du gemerkt, jetzt irgendwie fängt langsam an zu bröckeln und warst dann ja auch mal irgendwie ohne Arbeit, oder?
Ja, die Gedanken waren auf jeden Fall schon mal da, aber ich hatte viele Konversationen mit meinen Agenten, und in dem Alter, wenn man irgendwie über 30 ist, muss man halt manchmal auch sich Zeit lassen und auf die richtigen Situationen warten. Und das hat aber trotzdem ein bisschen an mentaler Energie gekostet. Also ich war in Berlin, als die Alba-Saison schon losgegangen ist, und war halt noch arbeitslos in Berlin und bin aber auch so zum ersten Spiel als Zuschauer gegangen. War eine ganz komische Situation.
Was wussten die, dass du da bist?
Ein paar Leute haben mich halt auch gesehen.
Weil manchmal ist doch so, dann blenden die ein, hey, Ehrengast ist da oder so. Jedenfalls bei den Amis.
So war das gar nicht, so war es auch gar nicht aufgezogen.
Okay. Ja, okay. Und dann hast du, ja, okay, aber dann war es das Gefühl, du hast gedacht, als du da saßt als arbeitsloser Basketballer, jetzt startet die Saison scheiße, da würde ich auch gerne mitmachen.
Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass so dieser Vertragsgamble, den man dann irgendwann eingeht, einiges an Nerven kostet. So. Also da gab es auch mal Tage, an denen die Nerven blank waren. Aber muss man so ein bisschen seiner Strategie in dem Fall vertrauen. Ich wollte nicht zurück nach Deutschland. Das war eigentlich die Idee, dass man weiter im Ausland bleibt. Weil sonst hätte ich auch nicht den Schritt nach Litauen machen müssen, wenn man das gar nicht weiter angeht. Und es war eigentlich auch mein Plan. Nämlich bin ich nach Spanien, dann muss ich ja gegangen für 2 Monate, hatte dort eine sehr gute Zeit. Und dann hat sich hier in München eine Situation eröffnet durch den langfristigen Ausfall von einem Spieler. Haben wir nach Ersatz gesucht. Und dann haben wir 2-3 Tage darüber gesprochen, ob das Sinn macht und was für eine Konstellation das Sinn macht. Und dann meinte ich, okay, wenn ich das mache, dann auch mit Langfristigkeit. Hier in München wird halt wirklich gerade, glaube ich, einiges bewegt im Verein. Wir bauen eine neue Halle auf. SAP Garden. Dann schon einige Sachen einfach abgezeichnet, dass ich hier eine gute Entwicklung lostritt. Und von diesem Gesamtkonstrukt hatte ich dann vielleicht da viel Interesse gesehen und habe dann für 3 Jahre unterschrieben.
Aber ich meine, Bayern München, ja, im Fußball Riesennummer, im Basketball habe ich das Gefühl, um ehrlich zu sein, schaue ich mir gern NBA an, ne? Aber die deutsche Liga, ich weiß nicht, weil ich habe einfach hier, ich gucke dann immer auf dem Handy, ich habe da mein NBA-Ding und dann schaue ich mir abends die Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern an, so, ne? Und da bin ich irgendwie auch so up to date, aber ich nehme mir ansonsten für keine andere Sportart und für nicht Zeit, ne? Also wenn ich deutsche Basketball sehe, feiere ich total, aber ich schaffe es irgendwie nicht, da so hinterher zu sein, wie ich gerne wollen würde. Aber ich weiß, dass Bayern ja schon irgendwie eine fette Nummer ist, oder, im Basketball?
Ja, die haben schon einiges hier aufgebaut. Hatten, glaube ich, vor 5 Jahren eine Phase, wo auch konstant ein Team zusammen war, was auch Meisterschaften geholt hat und gewonnen hat, und hat jetzt das Gefühl, dass von den Strukturen her aufwärts geht. Ich glaube, der Verein ist auch wirklich noch jung, lass mich lügen, 12 Jahre, also diese Basketballabteilung. Und du siehst halt auch, dass sich da von den Strukturen her viel entwickelt. Ja, ein Riesenoffice, was normalerweise hast du in so einer Geschäftsstelle nicht so viele Leute und die arbeiten, glaube ich, 60 Mann.
Haben schon viele eigentlich auch einen Büroplatz irgendwo?
Du befindest mich hier gerade an meinem Büroplatz.
Aber zu Hause, aber
der,
ich dachte
im, der ist im Gästezimmer.
Im Bayern Office, dachte ich.
Nee. Habe ich gehört, wir haben vor ein paar Tagen in Madrid gespielt. Die haben erzählt, da haben tatsächlich alle Spieler auf diesem Campus, wo Basketball, Fußball und andere Sportarten sind, dann gebe ich jeder Spieler noch so eine Schlafkabine.
Wenn's, nicht schlecht.
Wenn es zu viel wird, kannst du dich da noch mal kurz hinlegen.
Ja, auch mal wegknacken.
Verrückt, Alter.
Aber wie lange spielst du jetzt schon bei Bayern?
Was haben wir jetzt? Dezember? Also fast ein Jahr.
Und wie würdest du deine Zeit dort beschreiben?
Bisher ganz gut. Wir haben letztes Jahr einen Pokal gewonnen. Dann im Halbfinale gegen Ulm verloren, was ernüchternd war. Auch die Art und Weise war ganz schön ernüchternd. Und jetzt gerade so ein Neuanfang. Neuer Coach, ganz neuer, ich sag mal, neuer Stil, neues Team. Und auch eine neue Rolle für mich so ein bisschen. So ein bisschen so eine Veteranenrolle.
Ja. So läuft das hier nicht.
Weißt du, noch mehr eine gewisse Ruhe auch reinbringen und Konstanz. Ich merke schon, dass wir unglaublich viel Talent auch im Team haben. Und auch Leute, die wirklich, wirklich kreativ sind. Und man da hier und da halt auch mal ein bisschen Abstriche machen muss. Das ist auch wieder so ein Lernprozess. Gut, ich bin jetzt auch 32, deshalb erwarte ich jetzt nicht mehr, dass ich 40 Minuten auf dem Platz Spieler ist und der beste Spieler bin.
Ja, das sagt sich LeBron auch immer. der muss da nicht mehr mitmischen, die Maschine, ey.
Das ist auch wirklich ein Level, auf dem der arbeiten muss. Das muss so beeindruckend sein.
Die Dampflok. Ja, da fragt man sich so, was geht denn da los im Körper? Also ich meine, ich bin ja so immer, fühle mich immer noch wie der junge Gott, bin's aber nicht mehr. Aber so in so einem Basketball, so Profi-Basketball wie dir, du hast ja trotzdem jeden Tag Training und du bist ja trotzdem auch noch schnell und agil und so. Aber woran scheitert's dann nachher? Also gegenüber so einem jungen, frischen Körper ist es dann quasi nach der 25. Minute merkst du, okay, die Luft ist schon mal eher raus als bei den Jungen.
Ich würde sagen, es ist eher die Regenerationszeit nach Spielen und wie sehr dich Reisen dann doch beeinflussen. Ich merke das Schlimmste an allem, ich könnte, glaube ich, immer noch jeden Tag trainieren, jeden Tag spielen. Das Anstrengendste sind die Reisen. Aber wir fliegen nicht immer privat, sondern sind auch viel mit Lufthansa unterwegs. Und dann sitzt du da, wenn es blöd kommt, halt nicht in der Exit-Reihe, sondern neben Claudia und Katrin, die jetzt mal nach Madrid fliegen wollen. Und der Rücken macht relativ schnell zu.
Ja.
An solchen Tagen.
Aha. Okay. Und jetzt realistisch. Keine Ahnung, was sagst du? Spielst du deine Zeit in München noch zu Ende oder siehst du noch irgendwo danach noch eine Option? Oder sagst du, eigentlich ist dann so mit 35 so mein Zenit erreicht und dann schaust du, was man noch so machen kann?
So, gute Frage, weil ich das nicht so wirklich absehen kann. Mein Vertrag geht noch, bis ich 34 bin. Und da muss man, glaube ich, sich ganz klar nochmal so in den Spiegel schauen und gucken, was möchte man machen. Was sind auch so ein bisschen die Opportunity Costs, weil man doch sehr, 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 sehr viel investiert, auch Zeit investiert und sehr viel verpasst immer. Und möchte man das dann noch weiter, brennt man noch so sehr dafür, dass man das auch mit 35 noch machen kann. Weil man merkt, dass man das nur auf dem Niveau schafft, wenn man wirklich dafür brennt.
Ja, wir haben uns ja vorhin schon kurz darüber unterhalten, Plan B, also irgendwann, habe ich das Wort Startup gebracht im Kontext von College, dass die Agents quasi investieren wie junge Startups, aber du machst in dem Bereich ja auch schon ein bisschen was, oder?
Ja, genau. Ich habe in der Zeit von Corona gab es einige, wie soll ich das beschreiben, Investment Calls, wo sich ja viele Sportler oder einige Sportler, besonders auch in den USA, dann mit Investment-Themen mehr und mehr auseinandergesetzt haben und diese Zeit auch dafür genutzt haben. Und in der Zeit habe ich angefangen, sowohl in den USA als auch hier in Deutschland, meistens über Gruppierungen, über solche Syndikate dann zu investieren und ja, einige Startups dazu supporten.
Und ist da für dich schon, also quasi absehbar, das ist ja auch wie so ein Lotto-Ticket, ne? Irgendwie, keine Ahnung, in X investierst du und bei einem klappt's oder so. Gab's da schon so ein bisschen Frühlingsgefühle im Thema Investment oder ist bis jetzt noch alles grauer Winter in Berlin?
Es gab wirklich zwei Exits mittlerweile. Und die haben sich leider genau ausgenullt. Das eine ist so schlecht gelaufen, das andere so gut gelaufen, dass ich da im Endeffekt bei einer glatten Null stehe. Aber ich bin gespannt, was die nächsten Jahre jetzt irgendwie dann doch noch ergeben.
Jetzt hört sich das vielleicht komisch an, die nächste Frage, ob du dir professionelle Hilfe genommen hast. Aber ich glaube, als Basketballer, unternehmerisches Denken hängt ja jetzt nicht vielleicht unbedingt ziemlich nah beieinander. Wie bist du da rangegangen? Also hast du dir da irgendwie, keine Ahnung, einen Coach genommen und der hat dich ein bisschen so in die Basics reingebracht oder wie hast du dich da informiert, so was da wichtig ist?
Schon über die Syndikate und ich glaube, das ist für uns als Sportler wirklich die größte Challenge, da eigenständige, fundierte Entscheidungen zu treffen, weil du einfach diesen Background nicht hast. Weil ich habe kein BWL-Studium abgeschlossen, ich habe keine Erfahrungswerte in der Wirtschaft und muss mich da bisher noch leider auf andere Meinungen verlassen. Und für mich ist das Wichtigste einfach, da reinzukommen, in diesen Prozess reinzukommen, ja auch ganz klar zu sagen, ey, ich bin hier, um zu lernen, ich bin hier, um ein Verständnis dafür aufzubauen, wie die Entscheidungsfindung eigentlich stattfindet. Und dann geht's eigentlich wieder, man ist eigentlich wieder in einer ähnlichen Situation, wie man als junger Sportler war. Du musst gute Leute um dich scharen, die dich gut coachen, die dir Wissen vermitteln und am Ende muss man irgendwie am Ball bleiben und auch wenn man, es sind viele Parallelen eigentlich zum Sport, wenn man Fehler macht, muss es trotzdem weitergehen, du musst listen but don't listen.
Und auf jeden Fall nicht über Bank sitzen, mitspielen. Okay, aber was ist denn so ein typischer Plan B für einen ehemaligen Profisportler? Also wenn du jetzt so, keine Ahnung, ehemalige Kollegen von dir siehst, so was machen die denn so den lieben langen Tag nachher? Also die müssen ja sicher alle irgendwie was suchen, was sie machen. Wenn sie mit ihrem Geld gut gehaushaltet haben, vielleicht irgendwo Immobilien gekauft oder keine Ahnung. Aber die wenigsten werden ja davon halt irgendwie superreich.
Ja, da gibt's wirklich irgendwie schon verschiedene Klassen, würde ich mal sagen. Es gibt die Leute, die, glaube ich, ausgesorgt haben. Die haben dann meistens gut investiert und können da von einem gewissen passiven Einkommen dann auch gut leben. Ich glaube, viele von den Sportlern, die ich kenne, haben trotzdem irgendwie noch einen Drive, wieder was anzufangen und wollen doch meistens irgendwie Sachen umsetzen im Leben. Die anderen nutzen meistens die letzten 1-2 Jahre, um dann vielleicht bei einem weniger ambitionierten Team noch zu spielen und nebenbei zu studieren. Ich habe jetzt auch in der Phase, als ich in Kaunas war, habe ich ein Studium angefangen beziehungsweise gestartet und habe das jetzt im Sommer beendet, Sports Management und Sports Law, was jetzt nicht so in die ganz wirtschaftliche Richtung ging, aber es war für mich auch nochmal eine Möglichkeit, um so ein bisschen wieder ins Lernen reinzukommen. Es gibt schon viele, die dann auch in der Finanzbranche teilweise sich wiederfinden. Ich kenne Leute, die also in klassischen Vertriebsjobs sind.
Ich meine, was wahrscheinlich ja Gold wert ist, ist für euch die ganzen Leute, die man auf dem Weg dahin irgendwie kennenlernt und wahrscheinlich da die Kunst auch ist da drin, wahrscheinlich auch irgendwie daraus für sein späteres Leben, das nach dem Profisport kommt, daraus irgendwie was Positives zu ziehen, oder? Durch die ganzen Kontakte, die man hat, dass man da irgendwie schafft, keine Ahnung, was zu kreieren, keine Ahnung, man hat ja doch ein anderes Ansehen, man hat ja einen anderen Start als vielleicht einer, der irgendwie seinen Realschulabschluss gemacht hat und nicht in der Öffentlichkeit stand.
Ja, auf jeden Fall. Und du musst, glaube ich, auch bewusst sein, dass Leute relativ aufmerksam sind, wenn du halt im Rampenlicht stehst. Also das sind dann die Leute, die merken, okay, ist das jemand, der positiv mit seinen Teammates umgeht? Ist das jemand, der sich auch nach dem Spiel nochmal irgendwie um eine Unterhaltung kümmert? Diese Charakterzüge lassen sich ja dann hoffentlich auch in die Wirtschaft übertragen. Ist das jemand, der teamfähig ist? Ist der nur irgendwie ein, zwei Jahre auf dem Peak oder sind das mehrere Jahre? Ist da eine Konstanz zu sehen? So Leadership Skills sind so alles, also Soft Facts, die man dann, glaube ich, auch ganz gut irgendwann verkaufen kann. Hat man die Erfahrung in gewissen Branchen vielleicht nicht ganz, aber ich glaube, man bringt als Sportler sicherlich viele, viele so Softfacts mit.
Was sind sowas wie so Skill Coach oder sowas? Weil wir haben auch mal ein Podcast-Interview mit einem gemacht, der ist Paul Gudde. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Der ist so alte Streetball-Legende und der ist ja in Köln, hat ja seine eigene kleine Basketballhalle, wo er dann da auch irgendwie Privatcoaching macht. Und ich meine, Basketball spielen kannst du ja.
Ja, wenn man irgendwas im Sport weiter treiben will, gibt es da bestimmt einige Möglichkeiten. Kannst du mir schon vorstellen, irgendwie in der Sportwelt zu bleiben, aber einfach ein bisschen entfernter vom täglichen Geschehen, vom Feld, ein bisschen entfernter. Also Coaching.
Ich bin gespannt.
Coaching sehe ich nicht.
Nee, Coaching nicht so. Nee, da ist der Blutdruck zu hoch für.
Ja,
du wirkst, du wirkst auf mich aber sehr, sehr ruhig, so als sehr, sehr. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du so immer bist, aber wirkst auf jeden Fall sehr, 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 sehr. Ein ruhiges Gemüt.
Ja, das auf jeden Fall. Kann auch mal aufflammen, aber allgemein schon eher auf der ruhigen Seite. Nee, ich glaube, ich freue mich auf die Karriere danach, einfach weil man mal wieder in einen anderen Rhythmus läuft, wieder Wochenenden wahrnehmen kann. Solche Sachen freue ich mich sehr.
Freust du dich auch wieder auf Berlin? Also würdest du dich dann anschließend nach Berlin zurück verschlagen oder sagst du, fuck off, grauer Winter, ich will doch wieder zurück nach Spanien?
Nee, Berlin wird eine Option sein, auf jeden Fall. Wir müssen uns dann auf jeden Fall nochmal zusammentrommeln und schauen, was die Optionen dann sind, wie man sich entscheidet. Aber ich würde auf jeden Fall irgendwann schon wieder in Berlin gerne ankommen.
Ja. Okay, na gut, dann würde ich sagen, sind wir so gut wie durch mit dem Podcast. Eine Frage bleibt noch. Du bist ja mit der deutschen Nationalmannschaft jetzt dieses Jahr noch, seid ja Weltmeister geworden. Ja, komm, so eine klassische Sportreporter-Frage. Nimm mich mal mit, wie war das für dich?
War verrückt, war wirklich ein verrückter Ritt, weil wir auch schon relativ schnell gemerkt haben, wie gut wir als Mannschaft sind. Und es war krass zu sehen, dass man so ein Potenzial, was du voll fühlst, dann irgendwie umsetzt und einfach Spiele über Spiele gewinnst. Das war wirklich schön. Wir haben eine gute Truppe an Jungs dort zusammen, die sich schon alle sehr lange kennen, die sich alle respektieren, schätzen, auch challengen können. Das ist das eine Sache. Und die andere Sache war, wie das halt in Deutschland dann aufgenommen wird. Also Basketball ist ja immer noch ein bisschen, ist nicht immer im Fokus.
Stiefschwester vom Fußball, ne?
Ja, und du hast einfach gemerkt, auf einmal wird dir so viel Aufmerksamkeit gegeben. Und allen von uns und dem Sport allgemein, Leute sind so happy, so viele Leute haben einen geschrieben, wie stolz sie das selber gemacht hat, dass sie Teil dieser Basketballszene sind. Und das war ein krasser Moment.
Und wie viel Aufmerksamkeit das auch wieder in den USA wahrscheinlich bekommen hat, ne? Also ich meine, ich hab's nicht verfolgt, wie es in den USA wahrgenommen wurde, aber ich glaube, da die Niederlage gegen die Deutschen, das war schon für die wahrscheinlich ein herber Schlag.
Ja, das wurde auf jeden Fall klein geredet.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Okay. Zur WM wird halt immer nicht das A-Team geschickt, das wird dann zu den Olympischen Spielen geschickt, aber ich glaube trotzdem, dass das schon so ein kleiner Riss im amerikanischen Ego ist.
Ja. Und hast du eine Medaille zu Hause davon? Und hängt die bei dir irgendwo?
Ist hier so. Warte kurz. Hier habe ich die im Arbeitszimmer sogar mit dabei.
Ah, ja, die ist aber echt wunderschön. Richtig gut.
Muss man wirklich sagen, wir haben echt einen guten Job da gemacht. Es ist nicht nur so eine runde Medaille. Das ist ganz geil geworden.
Krass. Auch an dieser Stelle von mir, auch wenn das natürlich, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Ich danke dir. kurz positionieren hier.
Ja. Bleibt man aber jetzt so mit diesem ganzen Weltmeisterschaftsteam, also wahrscheinlich verbindet einen ja jetzt schon eine krasse Geschichte, ne? Auch wenn man sich vorher, ich meine, die Leute, die da mit dir zusammengespielt haben, kanntest du die vorher schon? Also hat man, also klar, Basketball-Szene ist ja jetzt auch nicht so riesig, man kennt sich natürlich, aber persönlich oder wurde man mit manchen auch zum ersten Mal jetzt in dieser Konstellation zusammengesteckt und man musste sich da wie auf dem Ferienlager erst neu kennenlernen jetzt?
Nee, und das war auch irgendwie das Schöne an der Zeit. Das war wirklich ein Kader, in dem sich so viele Leute schon extrem lange kannten. Also wirklich über 10, 15 Jahre hinweg. Ich habe mit Daniel Theis habe ich in der U20 zusammengespielt. Gegen Dennis und Daniel habe ich, glaube ich, in der U19, U18 haben wir gegen die in Braunschweig gespielt. Moritz und Franz sind beide durch das Alba-Programm gelaufen, als ich in Berlin war. Du hast so viele Schnittstellen dort und so viele Leute, die sich lange kennen. Das macht es dann auch irgendwie nochmal mehr wert, finde ich. Und das ist jetzt das zweite Jahr, dass man auch erfolgreich mit der Nationalmannschaft ist. Letztes Jahr haben wir, also Jahr davor, im Sommer davor, haben wir Bronze bei der EM geholt und es ist schon eine krasse Generation irgendwie. Also macht Spaß, Teil davon zu sein.
Wie sehr verfolgst du die beiden so in drüben über dem großen Teich?
Ich glaube, ich kriege auch bloß die Highlights so mit. Also wir spielen ja extrem gut. Alle eigentlich. Franz hat eine gute Saison, Boots auch eine richtig gute Saison. Daniel jetzt bei den Clippers in Los Angeles irgendwie seine Rolle gefunden. Dennis in Toronto. Schon beeindruckend, was die machen.
Was ist so deine Lieblingsmannschaft in der NBA, wenn du dir einen Franchise kaufen müsstest?
Früher waren es die Lakers, irgendwann dann die Knicks. Ich glaube, bei den Knicks war ich einfach so nah dran. Ne? Aber die gewinnen ja nie was. Das ist glaube ich, einer der großen frustrierenden Fankulturen.
Man muss fest genug dran glauben.
Ja. Sagen die Hertha-Fans auch immer.
Nils, ich will deine Zeit nicht länger strapazieren. Du hast, glaube ich, dir schon echt jetzt irgendwie anderthalb Stunden sitzen wir hier schon. Bist du schon mit Wolfgang aus Berlin hier in der Leitung? Vielen lieben Dank dafür. Meine letzte Frage soll aber noch lauten: Wen kannst du mir empfehlen hier für den Hauptstadt-Podcast? Mit wem darf ich als nächstes sprechen?
Ur-Berliner, den ich dir empfehlen kann, ist Maodolo. Auch Basketballer, mit dem habe ich ein, zwei Jahre zusammengespielt. Auch auch Teil der Nationalmannschaft und auch super, super smarter, interessanter Typ. Ich glaube, der wäre ganz interessant.
Wo spielt der?
Der spielt gerade in Milan.
Okay.
In Italien.
Ja gut, den werde ich dann mal anschreiben. Oder vielleicht könntest du den Job auch für mich übernehmen. Dankeschön, Nils. Und falls ich mich mal nach München verirre, sage ich auf jeden Fall mal Bescheid. Und falls du mal wieder in Berlin bist und Langeweile hast, sag auch gern Bescheid.
Ja, gerne. Danke nochmal für die Einladung hier. Ja,
gerne.
War ein nettes Gespräch.
Fand ich auch, Nils. Vielen Dank.
Diese Folge wurde produziert von Next Gen Podcast, deiner Full-Service-Podcast-Agentur aus
Berlin, die Hauptstadt der Welt.